Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischem Podcast. Mein Name ist Janis, bei mir mal wieder mit dabei der wunderbare Raphael. Hallo Raphael.
Ja, hallo, lieber Janis.
Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung in Trier an diesem verregneten Dienstag? Also zumindest in Köln ist es ein verregneter Dienstag.
Ja, es ist eine ganz schlimme Stimmung, Janis, weil, du weißt ja noch, wie
Nein, pass mal auf, ich wollte eigentlich anders anleiten. Ich wollte sagen, vor zwei Wochen haben wir euch versprochen, dass wir heute eine ganz besondere Folge aufnehmen werden. Und zwar soll es in dieser Folge darum gehen, dass Raphael als Profischauspieler, der ja nun mal ist, unser Theaterstück vom Theater Gaudium bewertet, dass wir eine kleine Rezension machen von unserer aktuellen Produktion. Genau, das ist der Plan. Und natürlich halten wir, Mullis, immer unsere Versprechen. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, Raphael, wie fandst du das Stück?
Das ist ja das Ding, Janis. Es hat nicht geklappt. Ich konnte nicht wieder und ausnahmsweise war das Theater mal schuld. Ja, was lernen wir daraus? Keine Ahnung. Nicht mehr in Festverträgen arbeiten. Ja. Nein, ich konnte leider nicht da sein, lieber Janis, und das ist traurig. Deswegen müssen wir auch damit beginnen jetzt gerade. Wir haben jetzt auch, wie die Mullis auch immer wissen, wir haben noch nicht darüber gequatscht. Also wir haben noch nicht darüber geredet. Außerhalb dieses Podcasts, weil wir das ja live machen im Podcast, also quasi live, zeitversetzt live. Und ja, ich bin einfach sehr traurig darüber, dass das schon wieder nicht geklappt hat, weil ich so nah dran war. Es war so nah, dass ich nicht sehen konnte.
Es war so nah dran. Und du hast mir, glaube ich, irgendwann letzte Woche, ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch oder Donnerstag, kurz, war, glaube ich, nur ein paar Tage vorher, hattest du mir eine Sprachnachricht geschickt, so irgendwie 2,5 Minuten lang, bla bla bla. Und ich habe original die ersten 10 Sekunden gehört und ausgemacht und gesagt, na, ich höre mir den Rest jetzt nicht an, weil jetzt kommt nach den 10 Minuten Hiobsbotschaften kommt jetzt 2 Minuten lang Entschuldigungsgesäusel, das spare ich mir jetzt. Brauche ich mir gar nicht anzuhören. Aber die anderen haben es gehört. Ich habe deine Nachricht weitergeleitet. Die anderen haben deine Nachricht gehört und haben gesagt, du hättest ganz ehrlich und aufrichtig traurig gewirkt und
Wer sind denn die anderen? Du hast die anderen aus deinem Stück oder wie? Hast du die Nachricht weitergeleitet?
Ja.
Das heißt, die haben meine Nachricht gehört und du nicht, Janis?
Ja, richtig. Die haben deine Sprachnachricht gehört, die du krass mir geschickt hast und ich habe sie nicht gehört.
Ich schicke dir eine Nachricht mit der Erklärung, warum ich nicht zu deinem Theaterstück kommen kann. Und da hast du ja schon geschrieben, muss ich ja gar nicht erst öffnen. So. Und dachte ich mir, super. Ich wollte natürlich erklären, warum. Ich habe einfach nicht einfach gesagt, so Janis, ich kann nicht, so, sondern es gab ja einen Grund. Und zwar einen richtig triftigen, richtigen Grund, den ich nicht ändern konnte, sozusagen.
Ja, aber das wusste ich ja. Ich wusste ja schon vorher, okay, es gibt da diese Theatersachen am Sonntag, dieses Theatercafé und bei euch stand auch noch oder steht irgendwie ein Festival vor der Tür oder stand an.
Genau, die Theatertage.
Also ich wusste ja, dass da einige Dinge, Theatertage, genau. Ich wusste ja, dass da einige Dinge gleichzeitig passierten in diesem Theaterumfeld. Ich weiß nicht, was davon jetzt letzten Endes auf diesen Sonntag gefallen ist, aber eins davon wird es gewesen sein. Ich weiß ja auch, dass du da nichts machen kannst. Also wenn das Theater sagt, Raphael, Sonntag ist, ne, und du bist da, dann bist du da oder du feierst krank und das dann aber, wenn es rauskommt, auch blöd. Zum Beispiel in so einem Podcast wie den wir jetzt machen. Wenn du sagst, ja, ich habe mich extra für euch, habe mich krank geschrieben und bin dann ausgebüxt. Das kann man ja nicht machen.
Nee, das wäre natürlich die einzige Alternative gewesen, aber dann könnten wir jetzt darüber auch nicht reden. Dann wäre ich ja nur inkognito da gewesen, hätte ich meinen Hut angezogen, ein Bärtchen angeklebt, eine Sonnenbrille angezogen, wäre in meinem Stück gewesen und würde es nicht verraten. Aber leider ging das so nicht.
Ja, richtig. Und außerdem, letzten Endes, du hattest mir ja vorhin noch geschrieben, muss ich direkt nach dem Stück los, um noch irgendwie in Bitburg den Zug zu bekommen, zurück nach Trier und so weiter. Das heißt, ich müsste um die Uhrzeit spätestens los. Und ich habe noch zu dir gesagt, ja, komm, das Stück dauert auch mit Pause knapp 1:55 oder sowas, alles cool. Ich glaube, es hat mit Pause doch 2:20 gedauert. Das heißt, du hättest vor dem Ende schon wieder gehen müssen, weil
Nein, das hätte
weil
noch
du sonst
geklappt,
deinen Zug nicht bekommen hättest.
Aber hat es echt, hat es bis 20 nach 8 gedauert, oder wie?
Ja, wir haben bis 20 nach 8 gespielt. Also es war deutlich, also ich habe es
einfach total hätte aber noch sogar geklappt. Ich hab alle möglichen Verbindungen, also das ist ja real, also ich hab das wirklich gut geplant. Ich habe mir alle Verbindungen rausgesucht. Es gab tatsächlich noch eine Verbindung, die wo ich später hätte losfahren können, auch noch um 8:30. Das heißt, also ich hätte es doch zu Ende gucken können, hätte Fahrradkette. Ich hab das alles genau getimt und geplant mit Katrin zusammen, die wir übrigens auch in dem Podcast immer mal gerne erwähnen dürfen, die du aber anders, wie nennst du sie nochmal? Ich habe es vergessen, wie du sie heißt.
Zwilling, auch der Namen Zwilling.
Der Zwilling,
Katrin, genau. Ist der Zwilling.
Genau, ja gut. Also, wie gesagt, wir können es ja verraten, der Zwilling heißt Katrin. Und mit Katrin
aber
zusammen,
wo wir schon mal dabei sind, ey, wo du schon mal von ihr sprichst, Katrin, wo warst du? Dass Raphael nicht kann, okay, der hatte eine Theaterverpflichtung, du hättest trotzdem kommen können, warum bist du nicht gekommen, was soll das denn jetzt?
Nee, aber jetzt kommt's ja, Janis. Und das ist jetzt das doppelte okay. Ding. Was jetzt auch noch passiert ist dazu, ich wusste ja seit Donnerstag, dass ich nicht kann. Was auch übrigens Katrin traurig gemacht hat, weil sie ja gerne mit mir zusammen in euer Stück gekommen wäre. Und was ist aber passiert? Katrin ist krank und im Moment sogar auch offiziell krank geschrieben. Also richtig krank, volle Kanne. Also so, sie ist richtig so mit Fieber und allem und was du dir vorstellen kannst, das volle Programm, liegt sie im Bett und kuriert sich gerade aus. Deswegen auch von hier gute Besserung. Und das kommt noch dazu. Also wenn ich jetzt gekonnt hätte, dann hätte ich mir auch noch eine Alternative suchen müssen, wie ich da hinkomme. Aber also ich hab mir alles Mögliche gedacht. Es hat einfach, es sollte nicht sein, Janis. Ich weiß nicht, was mir das Leben damit sagen will. Vielleicht muss ich mal aus einem Festvertrag in einem Theater raus und wieder frei sein und dann hoffentlich Janis irgendwann gucken können mit seinem Theater.
Ja, irgendwann schaffen wir das. Aber gut, dann werde ich die Theaterrezension in aller Kürze halten. Weil dass ich mich und uns über den grünen Klee loben würde, werde, es steht ja außer Frage, habe ich auch schon getan beim letzten Mal. Ich habe ja sogar vorgelesen aus dem Grenzecho-Artikel aus dieser Rezension. Aber auch diese Zusatzvorstellung in St. Fit war toll. Es ist für uns jedes Mal echt wieder schön, da zu spielen, weil das Triangel in St. Fit, dieses Veranstaltungszentrum, wo wir jetzt auch gespielt haben, es hat zwei Säle, einen sehr, sehr großen Saal mit, keine Ahnung, ich glaube, wenn die voll bestuhlt sind, haben die 750 Plätze, glaube ich, da drin. Oh, also wirklich großer, großer Saal. Da war auch letztens das Grenzlandtheater mit seinem Musical. Die machen ja, glaube ich, einmal im Quartal irgendwie Musical-Produktionen oder sowas, wo sie da waren. Und wir haben in einem kleinen Saal gespielt. Der hat auch eine Tribüne. Das heißt, man spielt auch nicht wie sonst bei uns in Hauset von einer Bühne runter ins Publikum, sondern von einer Bühne rauf ins Publikum. Was echt eine echt krasse Umstellung ist, weil die ganze Körperhaltung eine andere ist, wenn man nach oben spielt, als wenn man nach unten spielt. Das macht einen unfassbaren Unterschied. Und da sind irgendwie 120 Plätze ungefähr und dann mussten sie aber noch eine Stuhlreihe vorne so nochmal 10 Plätze mehr machen, weil halt voll war und so. Also wir haben vor vollem Haus gespielt, die Stimmung war super, alles hat wunderbar funktioniert. Aber noch besser wäre es natürlich gewesen mit einem Raphael Christoph Grosch. Auch weil, jetzt kann ich dir erst verraten, ich natürlich geplant hatte, dich auf die Schippe zu nehmen. Es gibt in diesem Stück ein, zwei Stellen, in denen, an denen so Namen genannt werden, Fantasienamen, die halt im Stück vorkommen. Und natürlich haben wir bei sämtlichen Aufführungen diese Fantasienamen ersetzt durch Menschen, die, wie wir wissen, im Publikum saßen und die auch einer etwas größeren Masse von Menschen bekannt sind. Und natürlich habe ich gedacht, ja, wenn Raphael kommt, dann nutze ich das aus und hau den mal so ein bisschen in die Pfanne. So. Ging aber nicht, weil Raphael war nicht da. Also mussten wir uns mit einem anderen Namen begnügen. Ich werde jetzt extra nicht sagen, welcher Name das war. Die Leute, die da waren am Sonntag, wissen das. Weil ich jetzt gerade keine Persönlichkeitsrechte weiter irgendwie einschränken möchte. Auf jeden Fall gab es da eine Szene und ich habe einen Namen gesagt. Und in dieser Szene ging es darum, irgendwie, ja, meine Frau, ich habe sogar gedacht, die hätte mich mit dem und dem vielleicht betrogen, aber nee, mit so einem Typen, never ever. So, ich hatte gedacht, sagst du, Raphael Christoph Grosch, ging nicht. Der Name, den ich dann gesagt habe, war halt auch von einer Person, die man halt kennt. Und dann kam nach dem Stück jemand zu mir, den ich auch schon seit einigen Jahren kenne, das, der Sohn von unserem ehemaligen langjährigen Regisseur Günther Loreng, kam zu mir und meinte, ey, guck mal, der Name, den ihr da genannt habt, woher wisst ihr das? Und wir so, hä, woher wissen wir was? Ja, da gibt es so ein gewisses Gerücht, was so ein bisschen umgeht. Und Wir waren also, wir wussten von gar nichts, aber wir haben scheinbar aus purem Glück irgendwie so die richtige Kerbe erwischt und haben irgendwie so ein allgemeines Gerücht aufgenommen, ohne es gewusst zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier keine Namen nennen möchte. Ich meine, die Leute, die dabei waren, die haben es mitbekommen, die wissen es. Alle anderen, die es nicht wissen, die brauchen es auch nicht zu wissen. Da will ich jetzt nichts weiter befeuern oder so. Aber war schon interessant und wir haben uns schon während dem Stück irgendwie gedacht, irgendwie, das Publikum reagiert anders als sonst. Das ist weniger offenes Lachen, sondern eher so ein, oh, so ein Raunen. Okay. Hatte dann wohl irgendwie seine Gründe. Ob da, also möchte ich jetzt natürlich dazu sagen, es sind nur Gerüchte, auf denen das jetzt basiert. Dementsprechend und auch keine schlimmen, also was heißt keine schlimmen Gerüchte? Ich kenne da die persönlichen Begebenheiten nicht. Aber war schon interessant, das nachher von mehreren Stellen dann zu hören. Oh, was woher wusstet ihr das denn? Bla bla bla.
Ja, geil, wie man sich dann verrät, ne? Das ist echt spannend. Aber Janis, erzähl mal ganz kurz, ich finde das total spannend, was du eben erzählt hast mit dem Publikum, ne? Also ich meine, meistens spielt man ja von der Bühne runter ins Publikum. Und seltenst geht das Publikum vom Rang hoch. Hat sich denn euer gesamtes Spiel dadurch verändert? Also konntest du das quasi dann umstellen so schnell und die anderen auch? Oder war das irritierend, dass man ja meistens dann, also ich meine, man muss ja eure Augen sehen können aus dem Publikum und dann müsst ihr ja quasi tendenziell nach oben gucken beim Spielen. Das fühlt sich bestimmt total künstlich und komisch an, oder?
Es fühlt sich total anders an und fühlt sich natürlich auch komisch an. Vor allem, es gibt da so gewisse Szenen, wo jetzt mein Charakter zum Beispiel super bedrückt war. Und so die natürliche Reaktion oder die natürliche körperliche Reaktion eines bedrückten Menschen ist ja eher so ein bisschen den Kopf hängen lassen. Was, wenn du runter in ein Publikum spielst, nicht schlimm ist. Weil selbst wenn du den Kopf ein bisschen nach unten hältst, sehen sie halt deine Augen trotzdem. Mit einer Tribüne kannst du das nicht machen, weil dann sehen sie dein Gesicht einfach nicht mehr und dann geht alles an Mimik verloren, was du da gerade an den Tag legst. Also das hat man schon gemerkt und ich habe halt gemerkt, dass ich da ganz bewusst drauf achten muss während des ganzen Stückes, wie ich stehe, wie ich schaue, wohin ich schaue, damit das alles gesehen wird. Und dazu kommt halt, dass wir in St. Vith, weil das halt ein Saal ist, der fürs Theaterspielen gebaut ist, dass wir da auch ohne Mikrofone spielen, was wir in Hauset nicht tun. Da spielen wir mit Headsets, die uns verstärken. Mhm. Und das tun wir in St. Vith eben nicht, weil es geht. Aber trotzdem ist ohne Mikrofone spielen doch nochmal eine andere stimmliche Belastung auch, weil man natürlich trotzdem lauter spricht und nochmal mehr auf Artikulation achtet, weil das Signal halt einfach gar nicht verstärkt wird. Und dementsprechend war das also körperlich die anstrengendste der Vorstellung, die wir gespielt haben, auf jeden Fall.
Aber guck mal, willkommen in meinem Beruf. Das ist quasi die Kunst. Die Kunst ist es, mit der Stimme, auch ohne Headset, bis in die letzte Reihe zu kommen und dabei aber nicht unnatürlich zu klingen. Weil ich meine, jeder kann laut reden und so brüllen und was weiß ich so reden, aber dann klingt man natürlich ja völlig unnatürlich und das, die Kunst ist es eigentlich völlig organisch natürlich zu wirken und trotzdem Saft zu geben in der Stimme und die Stimme zu stützen, auch nicht über zu artikulieren, eben damit man nicht so spricht, dass ein jeder versteht und es aber nicht mehr natürlich ist. Und das ist tatsächlich cool, dass ihr mal die Erfahrung so machen konntet, auch ohne Headset. Weil eigentlich fürs Publikum ist es schöner, ohne Headset das zu erleben, weil man ja auch dann die Richtung des Tons richtig mitbekommt. Also wenn du links stehst, dann hört man den Ton von links und die andere Person, die hinten rechts steht, hört man von rechts. Und wenn alles über die Boxen kommt, ist das eigentlich fast nie so ein schönes Erlebnis, wie wenn man die Stimmen wirklich live hört. So, das ist ja. Was Theater auch oft ausmacht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon was ganz anderes. Was halt, also es gibt halt so, Gott sei Dank wird in unserem Stück sowieso wahnsinnig viel gebrüllt. Das macht es dann einfach laut genug zu spielen. Aber es gibt halt auch so ein paar Szenen, also zwei, drei Stellen, wo mein Charakter eher flüstert. Und laut flüstern ist halt auch so ein, also das geht so mit der richtigen Technik, aber es ist halt auch nicht so, also wenn man das noch nie gemacht hat, ist das schon, wenn ich sage, wie soll ich denn jetzt laut flüstern? Also, wie soll ich das denn machen? Aber das sind halt so kleine Sachen, die, ganz lustig sind. Und wo du sagst, hier Ton von links und rechts, der Tontechniker vom Triangel selbst, der hatte halt eben erzählt von dieser Vorstellung vom Grenzlandtheater. Und die hatten einen Tontechniker dabei bei deren Musical. Der hat nämlich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Wenn die Schauspieler sich beim Singen, beim Reden von links und rechts über die Bühne bewegt haben, hat er live die Bewegung mitgemacht mit den Boxen, damit auch der Ton von links nach rechts und von rechts nach links geht. Also quasi so ein Dolby Surround. Dings hast, das ist natürlich dann Next Level. Dann hast du nicht einen Techniker da sitzen, der Licht und Ton und alles macht. Dann hast du allein nur für die Mikros einen und dann noch einen, der die anderen Sachen abmischt und noch einen fürs Licht und so. Das ist natürlich ein anderes Level. Aber das fand ich schon spannend, um halt genau das zu erreichen, was du gerade gesagt hast, dass das halt so ein bisschen dreidimensionaler ist von der ganzen Wirkung.
Ja, aber das ist übrigens spannend, das ist gerade so ein bisschen hier Schauspielthema bei uns beim Mulian Podcast, weil zum Beispiel beim Flüstern geht es dann quasi, also wenn man flüstern muss auf der Bühne, dann geht es quasi in erster Linie nicht so um die Lautstärke, natürlich auch, sondern da geht es tatsächlich um die Artikulation. Also flüstern kannst du auf der Bühne eigentlich nur, indem du wirklich, man nennt das oft senden, nennt man das im Fachjargon. Das heißt, dass du dann so artikulierst, dass das Flüstern ankommt. Da musst du natürlich dann wirklich übertrieben artikulieren.
Ja,
Aber das sind alles so Techniken eben, das ist das Schöne an dem Beruf, dass es gleichzeitig, also es ist eine Mischung aus Talent und Technik. Technik kann man natürlich erlernen, aber das sind alles so Dinge, die man in der Schauspielschule natürlich dann lernt auch ein bisschen, ja.
Ja, das war spannend. Aber es ist jedes Mal eine schöne Erfahrung, da zu spielen, weil allein schon die Tatsache ist, wir kommen da an mit unserem kleinen Transporter, mit unseren Requisiten und so und haben innerhalb von, und das war für unsere Verhältnisse dieses Jahr ist schon viel, innerhalb von 2 Stunden die Bühne fertig gebaut. So. In Hauset, ehe wir diese, das muss man ja sagen, diese Mehrzweckhalle, diese Veranstaltungs-Grundschulsporthalle, mit der wir da ja arbeiten müssen, ehe wir die in einen Theatersaal umgewandelt haben, sind schon 5 Stunden vergangen, bevor wir überhaupt uns an die Requisite gemacht haben, die wir aufbauen. Weil wir halt da ist schon eine Bühne vorgesehen und die Bühne hat auch Vorhänge ringsrum und auch Vorhänge zum Schließen. Aber die Vorhänge, die ringsrum über die Bühne gehen, sind erstens nicht schwarz, wie in jedem Veranstaltungssaal auf der Welt wären sie schwarz. Sie sind nicht schwarz und, das ist viel schlimmer, sie sind nicht mal blickdicht. Das heißt, wenn du von hinten auch nur irgendeine Belichtungsquelle hast, irgendeine mini kleine Lampe, sieht man das sofort durch. Das heißt, wir müssen erstmal die komplette Bühne auskleiden mit schwarzen Vorhängen, damit das ein bisschen Theatercharakter bekommt. Wir müssen die Fenster ebenfalls mit schwarzen Vorhängen verkleiden, damit es Theateratmosphäre bekommt. Wir müssen den Saal jedes Mal selbst bestuhlen mit furchtbar beschissen unbequemen Stühlen. Und ich danke dem Publikum, dass sie das jedes Mal aushalten, sich auf diese Klappstühle zu setzen für 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Die wir natürlich nach jeder Vorstellung wieder neu ausrichten müssen, weil es sind einzelne Stühle, natürlich verschieben die sich links und rechts. Wir müssen eigenes Lichtequipment aufbauen. Wir müssen dieses Lichtequipment, die Kabel für dieses Lichtequipment legen. Wir müssen Kabel für die Senderempfänger der Headsets, also die Empfänger der Headsets legen. Für alles Mögliche. Wir müssen unsere eigene Technikabteilung mit Tischen und Mischpult und so weiter jedes Mal aufbauen. Es ist so viel Hantier, es ist so viel Arbeit, überhaupt in dieser Halle eine Situation zu schaffen, dass man dann Theater spielen kann. Und das ist halt einfach eine ganz andere Welt, wenn man in einen vernünftigen Theatersaal kommt, der dafür gebaut ist, wo ich meine Bühne aufbaue und alles andere ist schon da. Die Tribüne ist fest installiert, die Bühne ist schwarz verkleidet, alle Anschlüsse, die man bräuchte, sind schon da. Ich habe vernünftige Trassen mit Lichtern, die ich auf Knopfdruck runterlassen kann, um Scheinwerfer einzustellen, wo ich nicht auf eine XXL-Leiter nach oben unter die Decke klettern muss als Techniker. Es ist halt eine ganz, ganz andere Welt als das, was wir in Hauset halt machen müssen, weil die Infrastruktur es einfach nicht anders hergibt. Und deswegen ist es für uns natürlich auch immer eine ganz besondere Vorstellung, weil wir uns da doch mal fühlen wie vernünftige Schauspieler. Allein schon, weil wir da eine Garderobe haben. Es gibt eine echte Garderobe. Ein echtes Backstage. Bei uns, unser Backstage, unsere Garderobe, ist bei uns in Hauset einfach der Bereich hinter dem Bühnenvorhang. So.
Verstehe.
Das ist unser Backstage. Also,
welcome to the Tourneeleben. So war es bei mir auf Tournee. Habe ich sowohl in den schicksten Theatern gespielt, wo es auch für jeden riesen Einzelgarderoben gab, die so groß waren, als hätte dann 20 Mann reingepasst. Und wo man sich gefühlt hat wie ein König. Und am nächsten Tag hat man in irgendeiner Mehrzweckhalle gespielt und hat sich in irgendeinem so eine Schulumkleide oder so umgezogen.
Das ist irgendwie mit dem wichtigen Unterschied, dass du aber da nicht selbst die Klappstühle aufgestellt hast, lieber Raphael.
Nee, also das ist das Schöne am Schauspielberuf, am professionellen Schauspielberuf. Ich muss nur spielen. Ich komme hin und spiele, alles andere ist vorbereitet. Aber es ist ja eigentlich gut, dass ihr trotzdem mal so die Einblicke bekommt in alle Aspekte, ne? Also vor und hinter den Kulissen, was alles dazugehört zu so einem Stück. Ist ja eigentlich schön, dass man auch mal diese Einblicke bekommt, weil tatsächlich in meinem Beruf ist es oft so, man kommt immer irgendwo an und alles ist schon gemacht. Und danach wird alles wieder abgebaut.
Oh, du Armer. Also, was haben wir Glück, dass wir jedes Jahr einen kompletten Tag in dieser Turnhalle verbringen und da alles aufbauen müssen. Das ist tatsächlich, nein, also es ist schon interessant zu wissen, was da alles dazugehört, aber es bedeutet nicht, dass ich das jedes Mal machen will. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist der beschissenste Kackteil von dieser ganzen Erfahrung, die wir da Theater oder Amateurtheater nennen. Und das Ding ist halt auch, wir sind halt in Hauset ein sehr, sehr kleines Ensemble, was wir auf jeden Fall vergrößern wollen und müssen. Aber kleines Ensemble bedeutet in unserem Fall halt auch, dass wir in diesem Jahr, wir vier Schauspieler plus Techniker sind halt, plus Regisseurin in dem Fall, sind halt dann auch die sechs Leute, die das alles machen müssen. So bei vielen anderen Dorftheatern hilft gefühlt das halbe Dorf mit. Ich weiß, in meinem Heimatdorf in Wallhorn, die haben halt nicht nur 10, 12 Spielerinnen, die haben halt auch noch eine Equipe von 4, 5 Mann, die nur Bühnenbau machen und nichts anderes. Natürlich haben die dann auch sehr viel aufwendigere Bühnenbilder und so weiter. Aber da ist halt ganz, ganz viel Unterstützung drumherum da, die wir halt aufgrund der Art und Weise, wie wir funktionieren, weil wir halt eben nicht das klassische Dorftheater sind, wo jeder irgendwie irgendwo mit drin hängt, die wir halt nicht haben. Und das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig und bedeutet für uns unfassbar viel Arbeit.
Ihr müsst einfach mehr Gastspiele machen, dann verdient ihr mehr Geld, dann könnt ihr dafür Leute engagieren und ich habe auch die Chance, euch auch mal zu sehen, weil es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Termine.
Ja, würden wir auch wahnsinnig gerne tun, aber Tatsache ist halt, dass für uns auch jedes Gastspiel natürlich bedeutet, dass wir ein komplettes Wochenende blocken müssen von unserer Freizeit. So, ne? Es ist super aufwendig. Wir haben es natürlich, wir haben Mitte Januar gespielt, dann 5 Wochen Pause, bis wir jetzt nochmal gespielt haben, fast 6 Wochen Pause. Bedeutet für uns auch, wir müssen nochmal proben. Das heißt, wir haben uns samstags morgens zum Proben getroffen, dann alle Requisite in den Transporter geladen, sind dann Sonntagmorgen um 9 Uhr los Richtung St. Vith, sind da angekommen, haben alles aufgebaut, haben dann nochmal eine Probe gemacht, eine Generalprobe in der Location. Kurz 2,5 Stunden Pause, dann um 6 Uhr gespielt, nachher noch was getrunken. Dann wieder die Requisite abgebaut, in den Transporter, zurück nach Hauset gefahren und da alle Requisiten wieder in unser Lager eingeräumt. Also das bedeutet halt für uns, wir spielen ein Gastspiel. Das ist nicht, wir gehen 2 Stunden irgendwo spielen. Das bedeutet, 2 Tage sind komplett geblockt dafür. Das macht es halt wirklich schwierig.
Ich verstehe. Weil ihr es ja als Hobby macht, logisch, ja. Verstehe ich. Aber trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass es nochmal eine Möglichkeit gäbe, dass noch jemand sagt, ach komm, die sollen nochmal bei uns auch spielen. Wer weiß. Vielleicht kann das ja noch passieren. Oder
ja, wenn wir jemanden hätten, der an der Quelle sitzt, so vom Theatertum, das wäre so praktisch. Da könnte man bestimmt für die Zukunft Dinge planen. Aber leider kenne ich niemanden in diesem Schauspielbusiness. Du, Raphael, kennst du jemanden?
Ja, das ist ein Unterschied. Also ich kann nicht, am Theater Trier werdet ihr kein Gastspiel machen können. Das geht nicht. Da müsst ihr euch jetzt dafür entscheiden, da müsst ihr euch entscheiden, professionelle SchauspielerInnen zu sein, um wieder schön zu gendern.
Weiß doch in Trier keiner. Wir schicken denen einfach nur die ganzen geilen Theaterrezensionen und dann ist gut. Und dann wissen die das nicht.
Genau. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Ich schicke einfach die Rezension aus dem Grenzecho und dann wird gesagt, die müssen wir holen. Das,
ja, klar.
Das sollte doch klappen, wa?
Ja, natürlich. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Stell dich mal nicht so an.
Aber lieber Janis, abgesehen von Theaterspielen, das am Wochenende jetzt ja war, für dich, was gibt's denn sonst Schönes Neues? Du hast auch wieder einige von deinen anderen Podcasts rausgehauen, habe ich gesehen.
Ja, klar.
Da kommt man ja fast entscheiden, welche Folge zuerst kommt oder so. Und ich bin übrigens neidisch, Janis, weil, also ich meine, wir können das hier in Mullis ja sagen, wir nutzen jetzt ein neues Programm, weil Janis ist ja jetzt, macht ja auch andere Podcasts und den kann man ja auch videotechnisch sehen. Nein, ein bisschen zickig muss ich ja noch sein. Nein, und dann kann man das ja, den kann man ja auch per Video sehen, nicht nur hören. Und seitdem nutzt du ein Programm, will ich jetzt gar nicht benennen, aber auf jeden Fall ein Programm, wo das so aussieht wie Zoom, könnte man sich das vorstellen für andere Menschen, wo man sich auch per Video sieht. Und du nimmst bei uns nur den Ton auf und nicht das Video. Aber da bin ich ja fast schon neidisch, weil das ja schon geil ist, weil wir sehen uns jetzt, also neuerdings sehen wir uns. Früher haben wir immer so Podcasts gemacht, indem wir uns nur hören, aus der Distanz heraus, remote. Und jetzt sehen wir uns sogar bei Janis, aber ihr seht uns noch nicht auf jeden Fall. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie hin, dass man bei dem Molian Podcast sogar sehen kann. Müssen wir mal sehen, müssen wir mal schauen. Aber da bin ich ein bisschen neidisch, Janis.
Ja, wobei mein Podcast kommt ja auch nur als Audio-Podcast raus. Die Videos, die ich damit aufnehme, benutze ich halt wirklich nur, um ganz, ganz kurze Instagram-Reels zu machen als Werbung.
Verstehe.
Also es ist trotzdem ein reiner Audio-Podcast, der ist jetzt nicht irgendwie auf YouTube. Vielleicht in der Zukunft irgendwann müsste ich mir mal überlegen. Ich meine, wenn die Aufnahme da ist, könnte ich sie theoretisch auch einfach dafür nutzen und das so machen. Könnten wir für Mullian ja auch. Ich meine, wir hatten ja tatsächlich mal einen Mullian YouTube-Channel, den wir aber geschlossen haben, wie alles andere, weil wir uns nicht drum kümmern.
Das hat einen anderen Grund gehabt. Nein,
bei YouTube war der Grund, dass Leute darauf geklickt haben und gedacht haben, hören ja nur 12 Leute hier. Aber ja, die anderen hören halt einen Podcast, wie man halt einen Podcast hört.
Falsch. Alarm, Alarm, Alarm. Nein, wir haben den Podcast ja nicht als Video aufgenommen, sondern nur als Ton. Und es gibt ja so Menschen, die posten dann auf YouTube ein Video nur mit Ton und einem Standbild. So. Und
genau.
Das macht natürlich keinen Sinn. Das war der Grund. Und deswegen gab es auch nur so wenig Klicks, weil wer will uns schon auf YouTube nur hören mit einem Standbild? Das kannst du auf Spotify oder aller möglichen Plattformen nutzen, wo man eben Podcast hört. Was eben interessant ist auf YouTube, ist nur, wenn es dann wirklich Bewegtbild gibt, wie zum Beispiel bei Hotel Matze oder Co., wo du dann die Leute wirklich dabei siehst, wie sie reden und wie du es ja auch zum Beispiel bei dir aufzeichnest, bei deinem anderen Podcast und die Analog Times, so, um die Werbung, ping, ping.
Dim.
Nein, aber nur dann macht es Sinn, finde ich. Also ein YouTube-Channel macht nur dann Sinn, wenn man die Leute auch sehen kann, nicht nur hören kann. So, das wollte ich nur dazu sagen. Was machst du, Janis?
Ja,
ich sehe jetzt, was du machst, ich höre dich ja nicht nur.
Ja, klar, natürlich. Da stecke ich halt viel Zeit rein. Und da gab es jetzt die tolle Situation, dass ich einfach mal 3 Folgen vorproduziert hatte und deswegen mal 2 Wochen der Aufnahmepause machen konnte, weil halt schon Folgen fertig waren. Das würde aber bei Mullian, also natürlich könnten wir das auch machen, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben für uns, weil wir meistens über gerade aktuelle Sachen quatschen, die ja gerade bei uns so passieren und das kann ich nicht vorproduzieren, das funktioniert einfach nicht. Das wird den kompletten Sinn und Zweck, den sowieso schon begrenzten Sinn und Zweck dieses Podcasts vollkommen ruinieren.
Nein, auf keinen Fall vorproduzieren. Wir müssen immer ganz frisch rauskommen. Also wir zeichnen einen Tag vor Erscheinen immer auf, sozusagen. Am Dienstag zeichnen wir auf, am Mittwoch kommt der Podcast für euch. Und das muss auch so sein. Weil,
auf jeden Fall. Ja. Mein guter Freund Olli, also unser guter Freund Olli Kirschmann, kann auf jeden Fall letztens, wir haben uns irgendwie getroffen, weil wir VOG-Sachen fürs Theater besprechen mussten, wo er auch immer noch mitmischt. Und der meinte auch so, hey, von euch sind tatsächlich 2 Folgen hintereinander gekommen, wie versprochen. Das ist ja schon fast, verwunderlich. Hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir das auch nur, 2-mal hintereinander schaffen, dieses neue Versprechen einzuhalten. Und ich kann es ihm nicht übel nehmen, weil, also so im vergangenen halben Jahr waren wir nicht so unfassbar konsequent und so.
Nein, aber es gibt einen Gamechanger. Janis, es gab wirklich einen Gamechanger. Das haben wir ja in der letzten Folge thematisiert. Hört gerne nochmal rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir ja wirklich darüber gesprochen. Entweder hören wir jetzt auf oder wir machen aber wirklich konsequent weiter. Und das ziehen wir jetzt durch, diese 2 Wochen. Rhythmus, es wird sicherlich auch mal irgendeine Ausnahme geben, wenn einer mal krank ist oder nicht kann oder so, weiß man nie, aber das ziehen wir jetzt schon durch. Und ich weiß auch, übrigens, das können wir ja den Mullis auch erzählen, wir kommunizieren ja so gut wie gar nicht zwischen den Folgen, aber was kam von Janis eben für eine Nachricht? Ich hoffe, du hast nicht vergessen, was hast du geschrieben? Ich guck's nochmal hier. Was hat er geschrieben? Ich hoffe, du hast nicht verpeilt, dass wir gleich aufnehmen. Wisst ihr mal, auch du, nicht nur der Olli, glaubt nicht, dass das passiert. Auch du konntest nicht glauben, dass...
Also ich bitte dich. Ich finde ja, dass die Erfahrung, die mich einige Dinge gelehrt hat, dass die mich in gewissen Bereichen eine Vorsicht an den Tag legen lässt, die nicht gänzlich unbegründet ist. Lass es mich so ausdrücken.
Ja, aber nein, also wir haben, dadurch, dass wir jetzt wirklich einen festen Termin haben, das war wirklich eine sehr kluge Entscheidung, ist es ganz klar, jeden zweiten Dienstag 16 Uhr wird Mullian aufgenommen. So.
Ach so, und wenn was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ne, von wegen, ja, wir haben doch gerade, ne, nicht mal du glaubst daran. Ich möchte dich daran erinnern, dass beim allerersten Mal, als wir diese Dienstag 16 Uhr Zeit einhalten sollten zum Podcasten, du schon da du mir geschrieben hast, oh fuck, ich glaube, ich schaff's nicht um 15 Uhr. Ich dachte, wird denn 15 Uhr, 16 Uhr? So, beim allerersten Termin warst du schon daneben. Deswegen finde ich es vollkommen legitim von mir, ein bisschen vorsichtig zu sein.
Aber guck mal, ich habe zumindest gedacht, das wäre eine Stunde früher. Eine Stunde später wäre schlimmer gewesen. Weil dann war ich ja schon ich habe mich ja schon auf 15 Uhr vorbereitet, aber wenn ich gedacht hätte, es wäre 17 Uhr gewesen, dann hätten wir ein kleines Problem gehabt, ja. Nein, aber jetzt muss sich ja erst etablieren. Jetzt hat sich das so etabliert mit dem dienstags um 4. Und ja, gucken wir jetzt mal.
Was spielst du eigentlich heute Abend? Du musst doch bestimmt auch gleich ins Theater wieder.
Ja, also das kann man ja den Mullis auch so erklären. Also es gibt an Stadttheatern so einen geteilten Dienst, nennt sich das. Oder geteilte Proben oder Spielen. Das heißt, weil man eben auch spielt abends, wird zum Beispiel vormittags manchmal geprobt, abends gespielt. Wenn man Märchen spielt, spielt man auch morgens und probt am Abend. Und ansonsten probt man eben auch immer geteilt, weil die Ensembles ja auch, also die Leute in den Ensembles spielen in verschiedenen Stücken, also in unterschiedlichen Stücken. Und damit man das irgendwie alles geregelt bekommt, wird man manchmal auch nur geprobt. Im Moment probe ich gerade zum Beispiel. Heute wird nur geprobt und nicht gespielt. Und bis Freitag ist es bei mir auch noch so. Bis Freitag wird eigentlich jeden Vormittag geprobt und abends geprobt. Und am Freitag gibt es eine Wiederaufnahme von dem Stück Kardinalfehler. Und ansonsten probe ich gerade immer in Morgenblöcken und Nachmittagsblöcken. Und unsere Aufzeichnung findet genau dazwischen statt, in der Pause. Ja.
Ach, mir fiel gerade ein, weil ich darüber nachdachte, was ich sonst gerade so sehe an Werbung von neuen Stücken und so weiter, habe ich gerade gedacht, ey, wir müssen auch nochmal irgendwie einen Gast ranholen. Und ich dachte, wir könnten auf jeden Fall irgendwie nochmal deine Kollegin, meine Bekannte Tamara irgendwie nochmal erwärmen, solange ihr noch Kollegen seid, sich nochmal hier einzuschalten. Und habe ich gestern, glaube ich, dran gedacht, als ich an unsere Podcastaufnahme dachte, ist, ich habe ja für ein Projekt bei der Arbeit mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Kollegen von dir, Schauspieler, hauptsächlich Synchronsprecher mittlerweile gearbeitet. Und ich glaube, der könnte auch ein ganz interessanter Gast sein für unseren Podcast.
Das klingt sehr gut, ja. Übrigens, wir
haben ja von erzählt, der Louis Thiel.
Genau. Das Lustige ist ja, dass ich den ja auch noch von ganz, ganz früher, sind wir uns mal begegnet. Also ich weiß zumindest, wer er ist.
Eben, genau, deshalb dachte ich, das wäre irgendwie ganz witzig, den mal einzuladen in einen Podcast. Vielleicht kann ich ihn ja ködern, wenn ich ihm sage, hey, wir sind in Luxemburg, waren wir mal ein Jahr Platz 5 der beliebtesten Podcasts oder sowas im Bereich Kultur oder was auch immer das war.
Weil wir sehr wahrscheinlich der einzige Deutschsprachige sind, der in Luxemburg gelistet ist oder sowas.
Vermutlich sind wir der einzige, der gelistet ist.
Nicht auf Luxemburgisch oder Französisch oder so. Ja, aber das ist eine gute Idee, ihn einzuladen, genau. Übrigens, Tamara Wir haben jetzt das Stück Die Möwe, das spielen wir immer noch übrigens, das kann man immer noch gucken, wenn ihr gucken kommen wollt, liebe Mullis. Es gibt noch Karten für Die Möwe am Theater Trier. Sehr zu empfehlen von Anton Tschechow. Da spiele ich mit Tamara ein nicht ganz glückliches Ehepaar. Das lohnt sich. Da gibt's Prügel quasi fast.
Okay, Raphael spielt Geschichten aus seinem persönlichen Privatleben auf der Bühne. Gönnt euch das, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie Raphael Grosch privat lebt, schaut euch die Möwe an.
Ja, ich werde auf jeden Fall nicht geliebt. In diesem Stück wird niemand geliebt. Jeder will irgendwas, aber niemand kriegt das, was er will. Oder was sie will. Das ist ein Sehnsuchtsstück eigentlich nach also unerfüllte Liebe, kann man das nennen. Unerfüllte Leidenschaft, unerfüllte Passion, unerfüllte Liebe. Ganz traurig, gleichzeitig aber auch wunderschön.
Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht muss ich, ich muss mal versuchen, meine Frau dazu zu bewegen, mitzukommen. Weil dann könnte ich vielleicht mit ihr einfach mal einen kleinen Wochenendausflug nach Trier machen und mit ihr zusammen ins Theater gehen. Wir haben demnächst Urlaub, aber sind wir nicht da? Oh, wir fahren tatsächlich zum Theater gucken irgendwo hin, aber nicht nach Trier, sondern nach Hamburg ins Musical, weil es gibt ja jetzt ab März, gibt es ja endlich Disneys Herkules als Musical. Und ich finde diesen Film so wunderschön, dass ich sogar darüber hinwegsehen kann, dass natürlich die historische Figur Herakles heißt und nicht Herkules. Und zweitens, ich Til Schweiger ganz kacke finde und er ja die Titelfigur spricht in dem Disney-Film. Nicht singt, das ist ein anderer, aber er spricht sie zumindest.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Und genau, da freuen wir uns schon sehr drauf, dass es dieses Ding endlich als Musical auf der Bühne gibt, weil...
Aber wo?
Ja sagen, also in Hamburg. Hamburg.
Ja,
Stage also, Entertainment.
Okay. Aber ich unterscheide immer, muss ich zugeben. Ich unterscheide zwischen Theater und Musical in dem Fall. Würde ich
ist
immer unterscheiden.
Auch, ist es auch. Ja. Ist es nicht das Gleiche. Also Leute, beim Musical, das ist ja nun mal so, die Leute, die Musicals machen, sind in erster Linie Sänger, in zweiter Linie Tänzer und Schauspiel ist so, ja... Also abkaufen muss man es dir jetzt eigentlich nicht wirklich. Das ist ja so die Hackordnung beim Musical.
Das ist das Klischee natürlich. Aber deswegen, ich meine jetzt vor allem diese Stage-Musicals, von denen du sprichst, da ist es tatsächlich ja eher, also der Schwerpunkt auf jeden Fall sowieso Musical, ist ja ganz klar. Aber wenn zum Beispiel jetzt am Thalia-Theater oder am Hamburger Schauspielhaus ein Musical gespielt wird, kann das schon ganz anders sein. Ne? Dann ist es vielleicht sogar mit Schauspielenden besetzt oder so.
Oder Grenzlandtheater als Beispiel. Ja.
Im Grenzlandtheater ist es eine Mischung immer, genau. Im Grenzlandtheater, da es ja kein festes Ensemble hat, die holen sich dann für Musicals sowohl Schauspieler und Schauspielerinnen wie auch Musical-DarstellerInnen. Also das habe ich ja selber schon mal auch, Der Mann von La Mancha habe ich da mal gespielt und da war das Ensemble war sozusagen 50-50 aufgeteilt aus Musical-Leuten und Schauspielenden und dadurch kriegt es dann nochmal eine schöne Mischung, weil alle mal was Neues kennenlernen. Also die Schauspielenden müssen dann auch mal singen und tanzen. Und die sonst ein Musical machen, dürfen auch mal vielleicht ein bisschen mehr spielen und so vermengt und vermischt sich das und so kann man auch mal ein paar Vorurteile abbauen, die man natürlich auch hat. Ne? Da hat man immer mit zu kämpfen. Und weil Musical-Darstellende müssen natürlich nicht unbedingt schlechte Schauspieler sein, aber natürlich ist es das Klischee, dass das auch manchmal natürlich auch wirklich so ist. Da ist ja immer also, ein bisschen was dran.
Da muss ich jetzt mal sagen und das soll man mir bitte nicht als Größenwahn auslegen, aber ich behaupte einfach mal, das rein schauspielerische Niveau bei Stage Entertainment Musicals ist so, dass ich da aber sowas von ohne Probleme mitspielen könnte. Weil es da wirklich überhaupt nicht um Nuancen und irgendwas geht. Das ist halt wirklich genau, die sprechen halt in einer Art und Weise, dass es halt auf gar keinen Fall real oder authentisch oder irgendwas ist. Muss es auch nicht sein. Darum geht es ja auch gar nicht bei diesen großen Produktionen. Nee, da geht es ja um
der Fokus ist,
die Kostüme der Fokus und das Bühnenbild und, genau. Und den Gesang und so. Ne?
Ja, ja.
Deswegen, schauspielerisch könnte ich das auf jeden Fall machen. Alles andere natürlich definitiv gar nicht. Aber wenn es manchmal gibt es das sogar in diesen Stücken, dass es so kleine Rollen gibt, die nur Sprechrollen sind, die nicht wirklich singen müssen. Ich glaube, da könnte ich einsteigen, ohne aufzufallen.
Ja, also ich meine, ist klar beim Musical, also ich meine, auch wenn du eine Audition für ein Musical machst, da wird erstmal getanzt und dann wird erstmal ausgesiebt, dann wird gesungen, dann wird nochmal ausgesiebt und das ist natürlich der Schwerpunkt.
Das ist ja auch normal, darum geht es ja auch beim Musical, ja. Deswegen genau. Heißt es ja auch Musical.
Ja, aber natürlich gibt es immer auch, und das sind für mich dann so Highlights und da freue ich mich immer, wenn dann auch noch das Schauspiel stimmt, was durchaus mal passieren kann, vielleicht nicht immer bei der Stage, sondern wie gesagt, es gibt ja auch Musicals in anderen Bereichen, dann freue ich mich natürlich, wenn man wirklich auf allen Ebenen das auch stimmt. Das ist natürlich auch wirklich, also eine krasse Leistung übrigens auch, also das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Da bleibt immer, irgendwas bleibt immer drauf. Also irgendwas geht immer drauf. So, ich meine, man kann ja nicht alles perfekt können von den drei Dingen. Ja.
Da fällt mir gerade an, ich habe mal in Berlin im Tipi am Kanzleramt, das ist auch so ein Theater-Location in Berlin, habe ich mal das Stück Kabarett gesehen.
Kabarett,
super gutes Stück, genau, super Kabarett, genau. Super gutes Stück und da war halt auch so diese Mischung aus gutem Gesang und gutem Schauspiel auf wirklich super hohem Niveau. Hat mich
ja, also das braucht's auch.
Tolles Stück auch. Kabarett braucht's auch.
Genau, dieses Stück Kabarett habe ich zum Beispiel jetzt auch, habe ich übrigens von einem Laientheater hier in Trier gesehen, in der TUFA, dafür sehr gut gespielt, extrem gut gespielt, aber klar, also wenn das Schauspiel stimmt, weil das ist ja wirklich auch ein Stück, das nochmal eine starke Botschaft hat und man geht eher nachdenklich raus, wenn der Abend gelungen war, trotz dass die Musik sehr schön ist, ja, dann ist Schauspiel vielleicht ein bisschen wichtiger als der Gesang.
Vielleicht ist das ein Stück, was ich mal fürs Gaudium in Betracht ziehen sollte.
Mach mal.
Ja, wir haben einmal vor 10 Jahren haben wir mal ein Musical gespielt, wo wir auch alle singen mussten und so. Also wäre nicht das erste Mal. Mit Liveband und allem haben wir da gespielt.
Ach, Liveband krass, und das ist ein Aufwand, ne? Ja.
Ja. Vor allem, weil ich halt gespielt habe und ich habe auch noch in der Band gespielt. Also ich habe beides gemacht.
Dann. Wie machst du denn das? Aber, spielen und Band?
Ja, klar, weil immer. Da war das halt so ein Stück, was relativ aufgeteilt war, was die Rollenzeiten anging. Und jeder Charakter hatte quasi so einen Song. Es gab dann irgendwie so 6 oder 7 oder 8 Songs. So jeder Charakter hatte so seinen einen. Dazwischen wurde halt normal gespielt. Und dann gab's. Ich habe dann die Stücke ausgewählt, die wir dann gecovert haben. Und ich habe die Texte entsprechend umgeschrieben, damit sie zu den Stücken passen und so. Und da konnte ich dann halt. Bei den Stücken, wo die anderen halt gesungen haben, konnte ich halt in der Band spielen, weil es halt auch die Coverband war, in der ich damals gespielt habe, die dann die Live-Musik gemacht hat. Da ging das dann ganz gut. Aber ihr lieben Mullis, wenn ihr Theaterstückwünsche habt, dass und ich zitiere da nur Klaus Schlupp, den Grenzsicher-Redakteur, das beste Theater aus Belgiens mal spielen soll, dann sagt mir gerne Bescheid.
Ja, meldet euch beim Jandis oder bei mir. Genau.
Wenn du Empfehlungen hast, dann hau raus. Ja, ja. Immer gerne rüber damit. Weil also es ist tatsächlich gute Stücke auszuwählen und zu finden für die Anzahl Menschen, die man hat, ist nicht so einfach. Ist nicht so wie im Stadttheater, wo du sagst, okay, wir haben dieses Stück, das ist toll, da brauchen wir halt nur 2 Leute für. Ja gut, dann spielen das Stück halt nur 2. Das ist halt bei einem Theater, wo du sagst, okay, du hast halt jetzt mal 5, 6 Leute, die spielen wollen, die willst du dann noch alle unterbringen können. Ja. Und dann hast du auch noch Diven wie mich da drin, die sagen, ja, ich spiele aber nur, wenn ich die Hauptrolle bekomme. So, dann wird es halt schwierig oder schwieriger, immer gute Stücke zu finden. So. Und wir haben es in den letzten Jahren zum Glück immer geschafft, ein hohes Niveau bei der Stückauswahl auch zu haben. Aber da könnte ich gerne Inspiration auch gebrauchen.
Ja, bisher habt ihr ein gutes Händchen gehabt bei der Stückauswahl, muss man echt sagen. Und die Herausforderung übrigens bei meinem Stadttheater, wo ich bin, ist, weil das ja auch ein festes Ensemble hat, auch nicht so leicht. Ne? Also wenn du ein Haus hast, mit dem du Gastspiele machst, kannst du ja einfach irgendein Stück auf dem Spielplan holen, machst dafür ein Casting beziehungsweise ein Vorsprechen oder eine Audition. Und dann holst du die Leute alle ran, die auf die Rollen passen. Aber in einem festen Ensemble, wo ich jetzt bin, hast du ja auch sozusagen, hast du Leute, die musst du unterbringen in Stücken. Und am besten noch auch gerecht verteilt, dass jeder mal eine größere Rolle hat, mal eine kleinere Rolle. Das ist ein bisschen auf. Und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, alle gleichermaßen unterzubringen, und für Gerechtigkeit zu sorgen, damit die Stimmung auch gut bleibt. Und das ist eine Challenge auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist so ein bisschen wie früher, wenn man im Abitur in der Theatergruppe war, wo dann irgendwie auch 30 Leute waren und jeder muss irgendwie da untergebracht werden und irgendeine Aufgabe haben. Das ist nicht so einfach.
Aber da ist ja viel ungerechter, ne? Also wenn du in deinem Abi was machst, dann kriegen ja irgendwelche Leute die Hauptrolle und es wird ja nur eine Inszenierung gemacht. Und
ja,
dann,
ja, klar.
Manche wollen auch gar keine Hauptrolle, das muss man auch dazu sagen. Manche wollen auch nur so kleine Rollen. Aber die alle eine Hauptrolle wollen, kriegen natürlich nicht alle eine und da gibt es natürlich auch Enttäuschungen. Das gehört dazu. Da musste ich auch damals kämpfen. Das war mein erstes Mal kämpfen um eine große Rolle. Damals im Abitur in der PDS, der Pater Damian Schule in Eupen aus Belgien. Da habe ich den Shylock spielen dürfen in Der Kaufmann von Venedig. Das war meine erste Hauptrolle in so einem Theaterstück. Und da wurde richtig für gekämpft. Da gab es richtig so eine Art Casting. Wer will die Hauptrolle spielen? Und da habe ich auch wirklich für gekämpft, dass ich diese Rolle spielen durfte.
Ja, war bei uns auch so. Wir haben Frankenstein gespielt. Und da habe ich halt auch die Rolle. Also ich habe da gespielt. Und mit mir zusammen war als einziger anderer männlicher Darsteller mit Hauptrollenambitionen mein heutiger Schwager, Pitt, der mit meiner kleinen Schwester verheiratet ist. Und da wurde uns dann auch gesagt, okay, Leute, kommt mal mit ihr zwei. So, ihr seid die einzigen zwei, die für die Hauptrollen in Frage kommen. Einer muss Frankenstein spielen, der andere muss das Geschöpf spielen. Ihr könnt jetzt unter euch ausknobeln, wer was macht, aber einer von euch muss das eine oder andere muss das andere machen, fertig. Ja, und dann haben wir das gemacht. Aber da gab es tatsächlich auch so Vorsprechen und so, kann ich mich erinnern dran. Und es gab auch im Jahr davor, im fünften Jahr, also dem einen Jahr vor dem Abi, gab es dann auch so eine Art Abschlussvorsprechen, um irgendwie so Noten festzulegen. Das war schön. Da habe ich zum ersten Mal den Monolog aus Der Junge im Bus gespielt. Das so, ich glaube, jeder, der mal irgendwann sich an einer Theaterschule vorgestellt hat, kennt diesen Monolog, weil das einer dieser Monologe ist, der in jedem Monolog-Sammelbuch für Vorsprechen vorkommt. Das ist so einer dieser Cadillacs.
Ja. Übrigens, diese Folge können wir später mal so als Theaterfolge, Theaterskills oder so, oder was du ja. Schon was Theater wissen wolltest, Folge deklarieren. aber ja, der Junge im Bus, tatsächlich, es gibt so für Schauspielschulvorsprechen gibt es so dicke Bücher, wo immer so gesammelte Monologe drin sind, so Klassiker, die jeder kennt, zumindest in dem Bereich, in dieser Bubble. Und dazu gehört Der Junge im Bus. Das muss man auch dazu sagen, wenn du bei einer Schauspielschule vorsprichst mit so einem Monolog, muss er schon sehr gut sein. Weil die haben den dann wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Und da muss man, glaube ich, mit irgendwas überraschen. Weil man natürlich auch erstens die Vergleichsmöglichkeit hat, weil man den schon über Jahre immer wieder gehört hat. Und zweitens, da muss man irgendwie mit was Frischem kommen. Ja, da muss man sich einen Monolog aussuchen, den noch keiner gemacht hat. Oder eben mit einer Idee das verknüpfen, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Dann kriegt man die Aufmerksamkeit.
Ja, ich habe den tatsächlich auch oft öfters gespielt bei den Vorsprechen, bei den Paaren, wo ich war. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert. Aber ist halt super, jetzt sind wir voll im Nerd-Talk drin, aber ist halt gar nicht so einfach, weil das einer dieser Monologe ist, wo du quasi überhaupt keine Zeit hast, den Ton für die Stimmung dieses Monologs sich aufbauen zu lassen. Weil dieser Monolog startet mit dem Satz, damit ihr gleich mal Bescheid wisst, ich bin verrückt. So, und die Art und Weise, wie du diesen Satz sagst, dieses ich bin verrückt, definiert halt sofort, wie die komplette Tonalität der nächsten 3 Minuten sein wird. Und das ist so ein perfekter Monolog, wenn der erste Satz schon nicht gut ist, dann ist vorbei, dann brauchst du den Rest gar nicht zu spielen. Weil das ist direkt die Schlüsselformulierung, ist der erste Satz quasi. So, das ist die Hauptaussage.
Ja, aber das stimmt, es ist ein Nerd-Talk, aber warum denn nicht mal einen Nerd-Talk über Schauspiel machen? Und vor allem beim Drehen ist es wichtig und bei Vorsprechen ist es wichtig, was du gerade sagst, dass man direkt auf dem Punkt ist im ersten Moment. Das heißt, die Arbeit findet eigentlich davor statt, sich zu konzentrieren, schon wissen, in welcher Situation bin ich, was ist vorher passiert, mal vielleicht tief durchatmen und dann muss es direkt losgehen, auf den Punkt. Und das ist etwas, das ist auch ganz, ganz wichtig für den Beruf. Vor allem, wie gesagt, beim Drehen ist es ja auch manchmal so, dass du mittendrin irgendwo unchronologisch einsteigen musst. Und beim Theaterspielen passiert das vielleicht auch manchmal, wenn Szenen angeschnitten werden und du kommst irgendwie auf die Bühne gelaufen und da ist vorher irgendwas passiert oder so, dann musst du in dem Moment sofort da sein, sonst ist der Moment verloren. Den kannst du nicht im Nachhinein wieder aufbauen. Das ist eigentlich eine gute Übung bei so einem Vorsprechen, dass du die Leute sofort abholst mit dem ersten Satz. Sonst sind sie direkt unaufmerksam oder glaubenssinnig oder da bist du eigentlich schon weg. Da kann man eigentlich nach 10 Sekunden sagen, danke, vielen Dank, haben Sie noch einen anderen Monolog?
Ist wirklich so. Da bist du halt, du gewinnst oder du verlierst in den ersten 5 Sekunden bei diesem Monolog. Und ja, du hast recht, ich weiß manchmal gar nicht, was schwieriger ist beim Theater spielen jetzt zum Beispiel. Kannst du ja mal sagen, wie das bei dir so ist, also wie du das empfindest. Zum einen das, was du gerade geschildert hast, dieses, ich komme mitten in der Szene, mitten in der Geschichte als Charakter auf die Bühne und muss halt sofort zack, da sein und funktionieren, so. Oder halt das, was ich zum Beispiel dieses Jahr gemacht habe, das Stück dauert 2 Stunden und ich bin 2 Stunden auf der Bühne und spreche von diesen 2 Stunden 1 Stunde lang und bin nur am Spielen, am Spielen, am Spielen, am Spielen, am Spielen, die ganze Zeit von vorne bis hinten. Was findest du schwieriger?
Also ich finde es wesentlich angenehmer, das zu machen, was du da machst, weil es braucht natürlich mehr Energie, es braucht Konzentration und es braucht auch die Power, über die ganze Strecke das sogar noch aufbauen zu können. Aber letztendlich ist es, sag ich mal, dankbarer bei so einer großen Rolle, wenn man sie natürlich erfüllen kann, dass es sich alles organisch auch entwickeln kann. Du kannst die Figur aufbauen, die kann sich entwickeln, sie entsteht über den Abend. Das Publikum geht auch mit dir in Verbindung. Das Publikum identifiziert sich mit dir. Du bist die Figur, mit der man durch das Stück geht. Und das ist, finde ich, das auch viel schönere und angenehmere. Und du kannst nicht so, also ich sag mal so, wenn du jetzt eine kleine Rolle hast, die einen kurzen Auftritt hat mit 3-4 Sätzen und du verkackst die, dann ist alles für den Arsch. So. Wenn du aber jetzt, sag ich mal, über 2 Stunden spielst und hast vielleicht mal kurz einen schwachen Moment im Stück, wenn es kein Schlüsselmoment ist, der darf natürlich nicht schwach sein, aber dann rettest du dich irgendwie wieder raus. Das wird schon irgendwie klappen. Aber wenn, das hatte ich zum Beispiel bei der Möwe, hatte ich jetzt eher so eine kleine Rolle, die manchmal vielleicht nur einen Satz sagt, aber so richtig gefühlt, so, wenn ich diesen einen Satz verkacke, dann ist der ganze Auftritt für den Arsch. Das finde ich einen großen Druck. Deswegen mag ich fast lieber diese durchgehenden Rollen, die sich entwickeln dürfen und können.
Aber ja, ich sehe das tatsächlich so wie du. Da ist natürlich die, wie du gerade schon gesagt hast, die Schwierigkeit, halt diese Spannung zu halten. Du darfst halt nicht zwischendurch irgendwie, du musst einfach die Spannung halten. Du musst halt die ganze Zeit so ein gewisses Level an Energie da haben. Das darf nicht zwischendurch verloren gehen, weil das merkt das Publikum sofort, wenn du irgendwie plötzlich so ein bisschen raus bist und so. Aber du hast halt viel mehr Zeit, um Sachen auszubügeln. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, es gab so einen Gag in diesem Stück, den ich da reingebracht habe, weil ich das lustiger fand. So, Premiere, Gag, alle haben gelacht. 2. Aufführung, Gag, alle haben gelacht. 3. Aufführung, Gag, Stille. So. Und okay. Klar, wenn ich, wie jetzt meine Rolle, wenn du, keine Ahnung, 20 Gags über einen Abend abfeuerst und einer zieht halt nicht, gut, der zündet einer halt mal nicht. So, dann ist das halt, so, das Publikum wird im Zweifel ja nicht unbedingt merken, dass es ein Gag ist, wo es unbedingt lachen sollte. So, dann ist für dich unangenehmer als für das Publikum. Aber wenn du jetzt eine kleine Rolle hast und du hast ja diesen einen Gag und der funktioniert nicht, ja, kann sich auch verbuddeln gehen. So, dann ist halt gelaufen für dich.
Aber das ist so spannend. Ich war ja jahrelang auch mit, die alten Mullis werden sich erinnern, mit Jochen Busse unterwegs.
Jochen Busse!
Ja, Jochen Busse, mittlerweile über 80-jähriger Mann, topfit. Für mich auch ein Freund und Kollege und Mentor. Den kennt man noch aus solchen Formaten wie 7 Tage, 7 Köpfe. Für Leute, die noch lineares Fernsehen geguckt haben damals.
Damals.
Ja, nein, aber auf jeden Fall habe ich von ihm viel gelernt. Wir haben jahrelang Boulevardkomödien auch gespielt, quer über Deutschland verteilt. Und dann haben wir wirklich Vorstellungen im Gegensatz zu euch auch manchmal wirklich hunderte Male gespielt. Und da kann man eines sehr gut lernen, nämlich Timing für einen Gag oder so. Dann haben wir auch jeden Tag das immer ausprobieren können. Das ist ja auch eine schöne Chance, die man dann bekommt, den gleichen Gag vor unterschiedlichen Publikum, in unterschiedlichen Städten, unter unterschiedlichen Bedingungen immer wieder zu bringen und zu gucken, wenn ich denn so sage, wenn ich mal kurz eine Pause davor mache oder dabei vielleicht anders gucke oder mal kurz vorher einatme, kann der Gag größer oder stärker oder schwächer sein. Was das alles ausmacht, was am Ende das Timing sein kann, warum ein Gag funktioniert oder nicht. Und manchmal kann man auch einfach nicht erklären, warum der Gag nicht funktioniert. Vielleicht liegt es auch manchmal einfach nur daran, dass das Publikum ein anderes ist und den Gag vielleicht nicht verstanden hat oder einen anderen Humor hat oder was weiß ich. Aber das ist total interessant, dass man danach denkt, hey, warum haben die jetzt nicht gelacht? Also, ich habe da alles so gemacht wie immer. Und das finde ich ein spannendes Phänomen.
Ja, ja, das stimmt. Das
und übrigens
stimmt,
eben Spannung, kurz ja nicht. Ja, kurz mal zurück zu Spannung, weil du meintest eben, Spannung ist so wichtig. Und das ist zum Beispiel eine der größten Herausforderungen im Schauspiel, im Theater, wie auch beim Drehen, Spannung zu halten, auch an Tagen, wo man zum Beispiel sehr lange warten muss. Beim Drehen muss man oft stundenlang auf die Szene warten, die man machen muss. Und auch beim Theater kann das passieren, bei Proben, dass es total lang dauert, dass die Szene davor lang dauert und dies und das. Und da muss man irgendwie, da wird man müde oder man die Stimme, also die Spannung lässt nach und alles. Und da muss man aber in dem Moment, wenn man dann gefragt ist, muss dann alles wieder da sein. Und das ist eine extreme Herausforderung in dem Beruf, dass man in dem Moment auf den Punkt wieder da sein muss und die Emotion, die man gerade spielen muss, die muss dann da sein. Und das ist die Aufgabe des Schauspielenden und das ist eine Riesen-Challenge auf jeden Fall, ja.
Ja, definitiv. Aber eine, die ich persönlich nicht missen möchte. Und es ist jedes Jahr das Gleiche, immer wenn so dieses Theaterding vorbei ist und auch diese Zusatzvorstellung, die wir eigentlich jedes Jahr spielen, vorbei ist, da habe ich dann doch immer diese Momente, wo ich denke, boah, hättest du vielleicht damals besser doch einfach mal durchziehen sollen mit dieser ganzen Theater-Hochschul-Bewerbungsnummer. Aber kriege ich immer so einen sentimentalen Moment.
Nein, aber das haben wir ja auch. Also wer schon alle Molian-Podcast-Folgen gehört hat und uns schon seit der Pandemie 2020 verfolgt, weiß ja auch, dass wir oft thematisiert haben, dass du ja einfach viele Interessen hast, viele Talente auch und viele Interessen. Und das unter einen Hut zu bekommen, ist ja auch einfach ein Riesending. So, also weil du hast einfach viele Dinge, für die du dich interessierst, die völlig unterschiedlich sind. Ob es Fotografie, Schauspiel, im sportlichen Bereich ist, im fotografischen Bereich und. Wir können da ganz viele Sachen aufzählen. Und dazu auch noch Talent. Ist ja auch noch schlimm, wenn das auch noch alles so gut funktioniert.
Scheiße.
Ja. Nein, aber dann ist es schwierig, sich zu entscheiden. Oder und vielleicht muss man sich auch nicht immer entscheiden. Dann macht man alles so ein bisschen. Und ich finde, in dem Sinne hast du einen guten Weg gefunden, zumindest das im Hobbybereich zu machen und es nicht ganz auszuklammern, nicht zu sagen, okay, dann mache ich eben gar kein Schauspiel, sondern immerhin kannst du es trotzdem ein bisschen machen und machst aber trotzdem auch all die anderen Sachen, die dich interessieren. Ich weiß nicht, finde ich auch manchmal schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Ich habe auch sehr viele verschiedene Interessen, habe aber alles auf die eine Karte Schauspiel gesetzt, also zumindest wovon ich lebe. Also Geld verdiene ich ja fast ausschließlich nur mit Schauspiel, aber habe auch so viele andere Interessensgebiete, wie ich mir genau so gut hätte vorstellen können, ja.
Ja, es ist auch das Richtige, weil ich kenne mich als Mensch so gut, um zu wissen, dass das, was du zum Beispiel machst und was für dich kein Problem ist, da fänd ich ganz furchtbar, dieses gucken von Spielzeit zu Spielzeit und dann wieder in diese Stadt umziehen und in diese Stadt umziehen und hier und da. Ich habe es ja selbst in einer wunderschönen Stadt wie Leipzig nur ein halbes Jahr ausgehalten, weil es mir so weit weg war von Familie und allem drum und dran. Ja. Deswegen wäre ich als Theaterschauspieler, der ich ja dann gerne hätte sein wollen, also mich hätte ja das Drehen gar nicht so interessiert. Für mich ist ja wirklich dieses Theater, was für mich so magisch und so besonders ist. Und es hätte für mich, glaube ich, gar nicht funktioniert mit diesem extremen Heimweh, unter dem ich dann immer leide, wenn ich mich zu weit weg entferne von Ostbelgien, Kölner Ecke und so.
Ja, insofern hast du, glaube ich, machst du es, glaube ich, ganz richtig für dich, so für dich passend, was du da machst.
Genau. Aber Raphael, wenn du irgendwann demnächst nochmal ein neues, weiß ich nicht, neues Material für dein Showreel brauchst und nochmal irgendwelche Extraszenen drehen musst, dann... Man hat es nur gehört. Ich hab Raphael gerade zugezwinkert, so verschwörerisch.
Ja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir den Janis auch noch in den professionellen Schauspielbereich rein.
Ja, nee, das gibt keinen mehr. Der Zug ist abgefahren. Damit habe ich mich abgefunden. Aber es passieren so viele schöne Sachen in meinem Leben, dass ich dieses bisschen Sentimentalität, das ich jedes Jahr verspüre, aufs Neue durchaus verkraftet bekomme.
Schön gesagt. Übrigens, Janis.
Ja, aber dazu mehr beim nächsten Mal.
Eben, also guck mal, jetzt genau eine Stunde haben wir. Da kommt die Zeitpolizei.
Ja, genau, die Zeitpolizei. Die Zeitpolizei, die aber eigentlich eher meine Blase ist. Und jetzt wird Olli wieder sagen, ja, wir sind mit euren Blasen los, immer nur seit einer Stunde müsst ihr wieder pinkeln gehen. Ja, Olli, ich plane halt meine Pinkelgehzeiten nicht so, dass ich direkt vor der Podcastaufnahme nochmal schnell gehe. So funktioniert das bei mir nicht. Okay? Und ja, dann muss ich manchmal nach einer Stunde pinkeln und dann passt das aber ganz gut mit unserer, ja, wir nehmen eine Folge auf, die dauert so eine Stunde, das ist gut.
Aber da unsere Folge ja jetzt zum Glück mal nicht über Taurus-Panzer oder so geht oder irgendwelche politischen Dinge, sondern wir mal schön über Theater gesprochen haben, was ich sehr schön finde, kann man auch noch mit dem Theater ein bisschen abschließen, auch was das Trinkmanagement angeht und das pinkeln müssen. Weil es gibt ja auch Theaterstücke, wo man eben nicht ein einziges Mal die Bühne verlässt. Ich werde jetzt auch so eins haben. Wir proben gerade für How to Date a Feminist. Das wird ein Stück sein, wo ich die ganze Zeit durchgehend auf der Bühne sein werde, ohne Pause. Es gibt auch keine Pause in dem Stück. Und da muss man tatsächlich, das klingt jetzt banal oder blöd, da braucht man Trinkmanagement. Weil man muss ja viel trinken, für die Stimme ist ja gesund. Aber man sollte gucken, dass man so trinkt, dass man das ganze Stück aushält, ohne aufs Klo zu müssen. Dementsprechend frühzeitig aufhören zu trinken vorm Stück oder ganz knapp vorm Stück erst wieder anfangen, dass die Blase es bis übers Stück hinaus ausfällt. Das ist tatsächlich, das sind auch Themen, über die man vielleicht nicht nachdenkt im Vorfeld.
Ich weiß, ich fühle das. Und um doch wenigstens noch so ein bisschen unangenehme Themen reinzubringen, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber das ist auch so ein Ding, das ist natürlich für Amateurtheater viel, viel relevanter als für eine Profibühne, ist natürlich die Aufregung, weil wenn man natürlich so ein Stück nur ein paar Mal spielt, bei euch ist es vielleicht nur bei der Premiere so, dass die Aufregung wirklich hoch ist, weil man halt nicht genau weiß, wie kommt das an, wenn man es zum ersten Mal wirklich vor vollbesetztem Hause spielt. Wie drücke ich das jetzt so galant wie möglich aus?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, Nervositätsschiss. Das ist ja so ein Ding. Wenn man richtig angespannt und nervös ist, dann machen Magen und Darm schon mal Sachen. Und dann müssen diverse Leute, und ich sage jetzt nicht, dass ich das bin, ich sage nur diverse Leute, müssen dann 5 Minuten vor Vorhang auf nochmal ganz panisch die Toilette aufsuchen, um da ja das Porzellan zu sprengen. Und das ist auch ein Thema, das muss man auch managen, dass man nicht mit einem vollen Enddarm auf die Bühne geht, wenn man da 2 Stunden nicht runterkommt, weil das ist noch unangenehmer, weil da folgen dann sehr schnell irgendwie Krämpfe und so weiter. Damit spielt es sich nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. Weiß ich von einem Freund, hat mir das gesagt.
Letztendlich, Nervosität zeigt sich ja bei allen Menschen unterschiedlich. Manche sind verkrampft, manche müssen dann massiert werden. Bei anderen geht es auf die Organe, wie zum Beispiel auf den Darm, und das kenne ich auch sehr gut. Ja, muss man sich selber kennenlernen und das wissen. Dann kann man dem auch vielleicht vorbeugen. Oder wissen, wie man sich verhält oder wie man sich ernährt in dem Fall vorher oder so.
Genau, und keine Linsensuppe essen, sonst wird es unangenehm für alle auf der Bühne.
Ja, aber gut, dann hat es nichts mit Nervosität zu tun, das ist dann ein Effekt, den Linsen generell dann ausüben können. Ja.
Genau, und ein Effekt, den dieser Podcast auf euch da draußen ausübt, ist ja, dass ihr euch jetzt denkt, ach Mann, das war aber eine kurze Stunde. Ja, jetzt müsst ihr leider dann wieder 2 Wochen warten auf eine neue Molian-Podcast-Folge. Oder ihr könnt natürlich euch auch die anderen Folgen nochmal anhören, weil Wir sind zwar immer auf Aktualität getrimmt, aber unser zwischenmenschliches Geplänkel kann man sich auch mit zeitlichem Abstand gerne nochmal zu Gemüte führen. Und wenn ihr sagt, ja, ich höre den Podcast sowieso nur für Jannis, dann könnt ihr meinen anderen Podcast hören. Und wenn ihr sagt, na, eigentlich interessiert mich nur Raphael, dann hört einfach Kölle im Gepäck bis zum Erbrechen auf Spotify und allen anderen Musik-Apps eurer Wahl. Da seid ihr dann abgedeckt für die nächsten 2 Wochen, bevor wir uns dann wieder hören. Und dann müssen Raphael und ich tatsächlich mal schauen mit Podcast-Aufnahmen, weil ich bin ja dann auch mal 1,5 Wochen in Urlaub. Müssen mal gucken, wie unser neuer Elan diesen Urlaub packt und wann wir dann wie am besten aufnehmen.
Ja.
Aber das ist ein Problem von Zukunfts-Jannis und Zukunfts-Raphael. So, Gegenwarts-Jannis und
Gegenwarts-Raphael. Ein bisschen Lokalkolorit war noch mit drin, Jannis, gerade, weil du noch Kurz gesagt hast.
Kurz.
Schön Ostbelgien. Kurz. Weil eigentlich, man hört dir ja eigentlich dein Ostbelgien-Dasein noch nicht an. Eigentlich sprichst du Hochdeutsch, wie ja, in unserem Podcast. Eigentlich. Aber beim Kurz und beim Starten, da wissen wir, wo der Podcast herkommt.
Aber auch nicht immer. Das habe ich durch mein langes in Deutschland sein tatsächlich in vielen Bereichen eingebüßt, dieses harte. Siehst du?
Aber du bist ja in Köln. Ja, in Köln bist du da in guter Gesellschaft. Und auch in Trier ist es de Porta Nigra. Also insofern, wir leben beide in einem harten R-Umfeld.
Ja, aber oft genug hört man das nicht mehr. Und ich bekomme von Familienmitgliedern aus der Heimat dann auch immer die Rüge, dass ich meine ostbergische Herkunft jetzt gänzlich verleugnen würde, weil man mir nicht mal mehr anhört, wo ich denn herkomme. Und ich glaube, fürs Podcasten und fürs Theaterspielen ist das nicht die schlechteste Eigenschaft, dass man diesen lokalen Einschlag auch mal links liegen sein lässt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es ist ein Wechselbad der Gefühle und der Ausdrucksformen hier bei uns.
Gut. Aber da noch mal ein bisschen Ostbelgien-Kolorit ist ja gut. Und vielleicht können wir irgendwann auch im Alpener Slang noch eine Modian-Podcast-Folge machen, wa?
Du machst das und ich mache den Eifler-Slang. Und dann hassen uns alle Eifler, weil ich das so ganz furchtbar stereotyp aufgesetzt tun werde.
Ja, wir laden der Frau Völl ein. Der Frau Völl ist eine Social-Media-Star in Alpen. Da kann man mal ein bisschen mal so Alpener Mull machen, wa?
Ja, genau. Hast du das neue Video schon gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Auch noch nicht gehört.
Ich sage dich, das musst du dich mal geben, wa? Das ist höchste Unterhaltungskultur. Ist ja, das, so, volle Frau Völl?
Jetzt bräuchten wir eigentlich so Subtitles oder so für alle Leute, die nicht aus Belgien hören.
Ja, so schlimm ist es nicht. Gut.
Nee. Jannis, wir haben überzogen, aber aus guten Gründen, weil wir eine schöne Folge gemacht haben über Theater. Und ich bin total froh, dass wir nicht über Politik gesprochen haben. Braucht kein Mensch gerade. Ist alles nur schlimm und traurig. Ich finde, wir haben so eine schöne kleine Bubble, eine schöne Mullian-Bubble hergestellt übers Theaterspielen. Fand ich sehr schön.
Genau. Und wie es nächste Woche dann weitergehen wird, ob vielleicht tatsächlich mit großen Enthüllungen, wie ich sie schon mehrfach angekündigt habe, oder ob nicht, ob ich sie weiter verschiebe oder ob das sowieso alles nur ein fieser, gemeiner Marketing-Trick ist, um euch bei der Stange zu halten, das werden wir dann mal sehen.
Ich kann nur teasern, es wäre eine tolle Nachricht.
Wenn sie denn stimmen würde, aber auch das wissen wir noch nicht. Dementsprechend mal gucken, was wir euch nächste Woche so erzählen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht meine Geschichte. Vielleicht ist es ja auch Raphaels Geschichte, die ich die ganze Zeit versuche anzuteasen und ihm zu entlocken, dass er, keine Ahnung, der Bösewicht den nächsten James Bond ist oder sowas.
Wenn ihr wissen wollt, was das große Geheimnis ist, dann schaltet wieder ein in 2 Wochen, wenn es heißt Mullian Podcast.
Du müsstest jetzt natürlich, also du musst auch den Subtitle schon richtig sagen. Ne, Raphael, das ist immer noch
Mulia, Deutschlands
belgischster Podcast. Genau.
Oh yeah.
Okay. Ist aber mal genug seltsames Abmod-Outro-Geplänkel. Wir hören uns alle in 2 Wochen, Raphael.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Schön, war's.